Ich möchte uns nochmal den Zusammenhang in Erinnerung bringen, Römer 5, 1 bis 11. Wir werden heute auch ans Ende kommen von Vers 11. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich habe diese Kette da nochmal an die Tafel geschrieben. Es sind nur vier Worte, aber auch die vergisst man manchmal in ihrer Reihenfolge in dieser lauten Welt, wo man ständig abgelenkt wird. Wir sehen hier, Bedrängnis bewirkt Ausharren. Das bewirkt habe ich jetzt nicht geschrieben, aber das können wir uns ja denken, steht da ja. Bedrängnis bewirkt Ausharren. Ausharren bewirkt Bewährung. Bewährung bewirkt Hoffnung. Und auch wenn wir es nicht verstehen, natürlich schön, wenn wir es verstehen, aber selbst wenn wir es nicht verstehen, selbst wenn wir es vergessen, es ist eine Verheißung. Jemand, der von oben her geboren ist, wird das so erleben, wenn er Bedrängnis erfährt. Darauf darf er sich berufen. Denn es steht geschrieben, Ausharren, Bedrängnis bewirkt Ausharren. Es ist so. Darauf, auf diese Verheißung dürfen wir uns stellen. An diesen Felsblock dürfen sich unsere Glaubenswurzeln klammern. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Ich möchte das hier mal, bevor ich das in der Predigt, bevor die Predigt davon zerfusselt wird, nochmal ansprechen. Diese Übersetzung ist ein bisschen problematisch, vielleicht seid ihr auch darüber gestolpert. Also nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Das ist eigentlich nicht so ganz richtig übersetzt. Das heißt eher für das Gute entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Übersetzer darauf gekommen sind. Im griechischen Text ist das, David? Also nicht maskulin, auch nicht feminin, sondern neutrumisch oder wie? Einfach neutrum ausgedrückt. Neutrümlich oder, also männlich, weiblich und neutrümlich. Ja, gut, also ich bin des Deutschen nicht so mächtig, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, bitte? Neutral? Okay, ihr wisst, was ich meine. Es ist also nicht unbedingt so der Wohltäter, sondern das Gute. In der damaligen Antike, auch gerade zur Zeit, als Paulus das schrieb, gab es diese Diskussion, wofür man wohl zu sterben wagen würde. Ja, das eine war für einen Herrscher, das andere für einen guten Wohltäter. Also da kommt der Wohltäter natürlich vor. Das andere war für seine Familie. Da gab es die Diskussion, ob man vielleicht auch für seine Frau stirbt. War man sich nicht so sicher. Also, naja gut, okay. Also für das Gute. Also nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter oder für das Gute entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ich will nochmal einsteigen bei dieser Kette. Ich habe gesagt, ich brauche Rückmeldung, ich brauche auch Kritik und das Ganze ist auch so ein bisschen ins Laufen gekommen, da bin ich ganz froh drüber. Wir haben inhaltliche Diskussionen schon geführt, ich habe schon Fragen bekommen, auf die ich antworten kann. Ich habe Tipps bekommen für Didaktik und Technik, Also, es ist schon angekommen, dass ich das gerne möchte, und ich möchte es auch noch mal daran erinnern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nämlich im Gespräch merke ich auch, wo der eine oder andere steht und kann entsprechend denn in Zukunft darauf eingehen. Also hier war zum Beispiel diese Frage, wie hängt das zusammen? Bedrängnis bewirkt Ausharren und so weiter. Ich möchte noch mal auf die letzte Predigt auch verweisen, wo ich mich bemüht habe, das auch mal klar zu machen. Es ist eine Verheißung. Das wird das bewirken. Da können wir uns einfach darauf verlassen. Und dann ist es natürlich so, wenn ich bedrängt werde und ausgeharrt habe, weil es ja so sein wird, weil es verheißen ist, dann mache ich die Erfahrung, dass es das nächste und das nächste und das nächste Mal wieder so sein wird. Und das macht mich zu einem bewährten Christen, der nicht sofort Angst kriegt und wegläuft, sondern der sagt, das kenne ich schon, Gott wird mich festhalten, da gehe ich durch. Nicht ich gehe da durch, aber ich werde da durchgeführt. Ja, das ist ja beides. Und dann bewirkt die Bewährung, die bewirkt Hoffnung auf einmal auf das, was noch kommen wird, ja, dass wir verherrlicht werden und dann aber auch wohnt Christus als die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Und diese Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Das sagt uns der Geist Gottes, genauso wie es heißt, denn, das ist ja die Begründung für diese Kette, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also er ist uns gegeben, weil es auch so, da können wir uns drauf berufen. Das ist eine Verheißung, das ist so. Der uns gegeben worden ist. Christus, ich muss sagen, ich habe jetzt nur so ein paar Stichworte in dem Manuskript. Ich habe auch einen richtigen Schnitzer da drin, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Deswegen wollte ich nicht alles nochmal ausdrucken. Also, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Christus hat in uns Wohnung bezogen. Die Frage war die, wie soll ich das verstehen, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist? Das ist eine etwas ungewöhnliche Formulierung, da können wir uns vielleicht nichts drunter vorstellen. Vielleicht auch etwas poetisch. Oder ist das allen klar? Dann kann ich das ja überspringen. Nochmal, was habe ich darunter zu verstehen, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist? Nochmal, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, ist in uns. Christus hat in uns Wohnung bezogen. Gott hat sich in mein Herz ausgegossen, weil Gott die Liebe ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gott ist Liebe. Also hat sich Gott in unsere Herzen ausgeschüttet durch den Heiligen Geist, den wir haben. Ist eigentlich nicht so kompliziert, dass wir den Heiligen Geist dauerhaft innewohnend haben, ist uns bekannt. Damit wohnt Gott in uns. Gott ist Liebe, also ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. So ist das. Ja, so wie meine Enkelin sagt, so ist das nun mal. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist in ihm drin. Ist ausgegossen, ist passiv und perfekt. Von der Zeit her perfekt, markiert einen gegenwärtigen Zustand, der durch ein vorausgegangenes Geschehen erreicht wurde. Das ist zumindest im Deutschen, im Englischen gleich. Ich habe es im Englischen so gelernt, eingebimst gekriegt. In der Vergangenheit geschehen, für die Gegenwart noch von Bedeutung. Und wird auch immer noch Bedeutung haben. Dann ist, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, es ist passiv. Und hier kommt der Schnitzer. Ich habe nur perfekt geschrieben, das mit dem Passiv vergessen. Denkt euch das bitte mit dazu. Es ist passiv formuliert. Das heißt, diese Liebe ist ausgegossen, also sie ist nicht von uns da irgendwie hineingearbeitet oder hineingeglaubt, sondern Gott hat das getan im Moment unserer Bekehrung. Ist der Heilige Geist in uns eingezogen, also ist die Liebe Gottes in unser Herz auch ausgegossen worden. Wenn wir auch das vielleicht nicht spüren sollten, ist das noch eine andere Geschichte, aber erstmal ist das eine Verheißung, das ist so. Sie ist ausgegossen, Punkt. Was das jetzt noch für uns bedeutet, vielleicht noch eine andere Sache. Aber erstmal dürfen wir das als Wahrheit begreifen. Gott hat sich in uns ausgeschüttet. Er hat sich hingegeben. In Psalm 22 Dieser bekannte Vers, der ja prophetisch auf den Herrn Jesus spricht, heißt es: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Trankopfer werden ausgeschüttet. Ja, dieses Ausschütten ist ein Symbol. Dieses sich entäußern, auch Zornesschalen, werden ausgegossen. Das ist ein Symbol für komplett, ganzheitlich, total, allumfassend. Wer kleine Kinder von uns hat, kennt das. Mindestens einmal am Tag fällt ein Becher um, oder? Wir waren schon so angefasst früher, dass wir schon immer zusprangen, als der Becher noch stand. Und dann kippte er um. Eine unvorsichtige Bewegung und das ganze Wasser breitete sich auf dem Tisch aus, vielleicht auch noch so schöner, süßer, klebriger Apfelsaft. Und dann vor lauter Schreck instinktiv rissen die Kinder schon das Tischtuch hoch, die Wachstuchdecke hoch, damit es nicht runterläuft, und stießen damit dann mit der hochgezogenen Tischdecke alles andere auch noch mit um. Und alles war nass und ergoss sich überall hin und man konnte die Hände gar nicht so um die Tischkante herum posieren, um das aufzuhalten. Es war alles nass, es stand alles unter Wasser. Man musste alles einzeln hochnehmen, um überall drunter trocken zu wischen. Und selbst wenn man alles trocken hat und irgendwas wieder hinstellte, war plötzlich wieder ein Flüssigkeitsring darunter. Ja? Ausgegossen. Wenn wir, tut euch mal den Gefallen, aber nicht, dass ihr süchtig werdet, bei YouTube mal Tsunami eingeben. Es ist der Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn. Man sieht erstmal gar nichts und dann kommt das Meer an und wird plötzlich so hoch, dass es über Deiche, über Häuser, plötzlich schwimmen ganze Häuser überall lang, ja, riesengroße Frachter kippen einfach so über den Deich, Autos schwimmen durch die Gegend, Container, und das filmen dann auch noch Leute, ja, ich hätte ja solche Angst. Das Wasser ergießt sich überall hin, es bleibt nichts trocken. Ausgeschüttet wie Wasser, Wasser verbreitet sich überall hin. Jetzt gibt es so unterschiedliche Assoziationen davon. Ich hatte gesagt, so wie Beton, ja, wie das ausgegossen wird und wird das hart und das ist das Fundament schlechthin und so weiter. Ja, das sind irgendwelche menschlichen Vorstellungen. Andere haben andere Vorstellungen. Aber die Frage ist ja, was muss ich mir wirklich darunter vorstellen? Was ist es jetzt? Wie gehen wir vor? Was steht da im Griechischen? Die Liebe Gottes, Agape. Ah, denn alles klar, Agape kenne ich. Bisher haben wir immer gedacht, die deutsche Sprache kennt nur ein Wort für Liebe und das ist halt Liebe. Und dann sind wir schon mal so weit gekommen, dass wir erfahren haben, es gibt im Griechischen drei Worte, sogar vier habe ich jetzt gehört. Ja? Eros, Philia und Agape. Und wir wissen, Eros macht man zu Hause unter der Bettdecke, Philia ist die anständige Freundschaft und Agape, das ist die göttliche, hingebungsvolle, nicht das ihre suchende Liebe. Und das ist in mindestens vier Punkten falsch. Jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viel Diskussion hinterher haben. Ich muss hinterher zu meiner Mutter in Urlaub fahren, also ich habe nicht so viel Zeit. Nein, da sollte man sich schon nehmen. Vielleicht könnt ihr auch mal drüber nachdenken, eine Woche lang. Also, falsch in viererlei Hinsicht. Erstens. Die Aufzählung, die ich eben gebracht habe, ist keine moralische Steigerung. Keine moralische Steigerung. Zweitens, Eros hat oft einen schmuddeligen Beigeschmack. Leider. Und so wie Eros in der Welt in den Dreck gezogen wird, ist das auch ganz verständlich. Aber wir sollten uns das, was Gott zu einem bestimmten Zweck gestiftet hat, uns nicht von der unverständigen Welt kaputt machen lassen. Und da gibt es in der Ratlosigkeit der Menschen, auch der religiösen Menschen, so viele völlig verdwatschten Ansichten von körperlicher Liebe. Gott hat diese körperliche Liebe uns geschenkt, denn schon im Garten Eden hat er ja Adam und Eva gesagt, pflanzt euch fort. Ja, und wir wissen alle, wie das geht. Das war also etwas, was Gott eingesetzt hat. Recht verstanden ist in der Ehe gelebtes Eros ein Bild für die enge Beziehung, die Gott durch Jesus, den Eheherrn der Gemeinde, selbst gestiftet hat. Und zwar hingebungsvoll das Wohl des anderen suchend, bis hin zur Ekstase. Und das ist jetzt nur kurz angeschnitten hier, weil das nicht das Thema ist. Vielleicht sollten wir das nochmal extra anschneiden. Ja, die einen sagen, das ist nur was zum Kinderkriegen und dann spricht man da nicht drüber. Und wir sprechen da auch wirklich nicht drüber, weil es eine intime Geschichte ist. Deswegen ist das auch schwer, darüber zu sprechen. Ja? Erfahrungen darüber auszutauschen, macht man natürlich schon gar nicht mehr. Und wenn man negative Erfahrungen hat, dann weiß man auch nicht, wohin damit. Es ist ein schwieriges Thema. Aber wir dürfen eins im Hinterkopf behalten. Gott hat auch dieses körperliche Miteinander geschenkt, damit wir ein Bild sind für die Liebe, die er zu uns hat. Jetzt fragt ihr euch, wer soll das denn sehen bei uns im Schlafzimmer? Ja, mindestens zwei. Und dann noch die Engel. Das ist schon ein bisschen mehr, ja? Also das war jetzt etwas kurz gefasst. Vielleicht sollten wir es später nochmal thematisieren. Drittens, Agape, und da müssen wir jetzt mal ganz tapfer sein, ist ein Sammelbegriff für alles, was mit Liebe und Zuneigung und so weiter zu tun hat. Und zwar je nach Zusammenhang. Und darunter ist alles Mögliche zu verstehen. Dazu kann ich nochmal eine extra Ausführung machen, das würde jetzt hier zu weit führen. Viertens ist Liebe gar nicht das einzige Wort für Liebe, sondern es gibt noch jede Menge andere Worte. Und ich zähle mal alphabetisch auf, nicht dass einer denkt, ich nehme das eine vor dem anderen. Anhänglichkeit, Begierde, Freundschaft, Gefälligkeit, Gewogenheit, Herzenswärme, Herzlichkeit, Hingebung, Hingezogenheit, Huld, Innigkeit, Küssen, Lust, Sehnsucht, Verhältnis, Verlangen, Verliebtheit, Wertschätzung, Zärtlichkeit, Zuneigung, Zuwendung. Das ist eine Menge, ne? Kann man sich eine Menge drunter vorstellen und wir müssen die deutsche Sprache als gar nicht so arm erleben. Und wenn wir das vor Augen haben, gewinnt die Liebe Gottes Gestalt in unseren Herzen. Und wenn wir vielleicht mal das Hohelied uns nehmen, das einfach mal lesen, auch in unserer stillen Zeit, wenn wir das vor Augen haben, fangen wir an, eine Ahnung zu bekommen, was Gott unter Liebe versteht. So sind wir geliebt. Und diese Liebe gipfelt im Kreuzestod. Das ist nicht nur irgendeine objektive Tatsache, sondern wir können diese Liebe auch empfinden, eben weil sie in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist etwas Gemeinsames, was Gott uns schenkt zwischen ihm und uns. Er ergießt sich, er schüttet sich in unsere Herzen aus. Und wenn wir diesen Heiligen Geist da in uns drin haben, dann können wir mit Gott mitfühlen. Wir können mit Gott mitempfinden, weil sie in unsere Herzen ausgegossen wurde und so wie Wasser eben jeden Winkel ausgefüllt hat. Und das ist auch kein sentimentales Wunschdenken. Gott, der Heilige Geist, und hier im Römerbrief zum ersten Mal erwähnt, lässt uns diese Liebe erkennen und schmecken. Der Heilige Geist wirkt in unserem Inneren diese Überzeugung und lässt uns diese Liebe kosten, mit der Gott uns ewig geliebt hat und mit der er uns ewig lieben wird. Und wer es bis hierhin nicht begriffen hat, Paulus greift das Thema in Römer 8 noch einmal auf. Ja? Und nochmal, er bringt es nochmal heftiger auf den Punkt, ja, für alle, die das bisher nicht so haben wollen. Es wäre uns auch nicht geholfen, allein darüber theoretisch zu wissen und zu philosophieren, sondern wir sind darauf angewiesen, diese Liebe zu empfinden, dass sie unsere Seele anrührt, auf dass wir sie auch weitergeben können. Gerade diese Eigenschaft des Heiligen Geistes ist es ja, die ihm zum Tröster macht, zum Parakletos, und uns befähigt, andere Geschwister zu trösten und ihnen Mut zuzusprechen. Und in den Folgen, in den Versen, die jetzt kommen, Vers 6 bis 10, belegt Paulus diese Liebe Gottes zu uns. Gott gab seinen Sohn für, Vers 6a, Kraftlose, 6b, Gottlose, Vers 8, Sünder, Vers 10, Feinde. Der Jesus sagt einmal, eine größere Liebe hat keiner, der nicht für seine Freunde stirbt. Das kann man sich noch so ungefähr vorstellen, ja, so ungefähr wie hier in Vers 7, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter und so weiter, so in der Art. Aber hier steht nochmal ganz klar, Gott ist gestorben für kraftlose, gottlose Sünder und Feinde. Und er kommt zu dem Schluss, wenn Gott uns liebte, als wir gottlose und Feinde waren, Wieso sollte er uns dann aufhören zu lieben, jetzt, wo wir mit ihm versöhnt sind? Das ist völlig unlogisch. Denn, Vers 6, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Erinnern wir uns an Kapitel 4, Abraham. Abraham war gottlos, unbeschnitten und gesetzlos, als Gott sich ihm zuwendete. Abraham war Asebes, das heißt Sebomai heißt verehren, Asebes heißt wörtlich ohne Verehrung. Abraham war ohne Verehrung. Und das ist wichtig, in einem Gottlosen ist nichts, was Gott sucht. Es ist nichts, was nach ihm fragt. Es ist nichts, nach was ihm drängt. Er ist kraftlos. Er ist ohne Kraft. Asthenos. Er ist kraftlos. Einfach nur schlapp. In seiner Beziehung zu Gott, die nämlich gar nicht existiert. Wir hatten in uns keine Kraft, um uns Gott zuzuwenden. Je ehrlicher und genauer wir diese Dinge betrachten, muss es uns dämmern, dass die Errettung ganz und ausschließlich von Gott kommen muss. Sie hat ihren Ausgang in ihm und sie wird von ihm auch zu ihrem logischen Ende geführt werden, nämlich wenn wir zum Schauen geführt werden. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. Das ist so, das müssen wir uns einfach nur mal, sagen wir, in unserem Inneren mal wahr werden lassen. Er ist der Anfänger und er ist auch der Vollender. So sorgt er für uns. Es ist ein Gnadengeschenk. Und zwar ist er gestorben zu bestimmten Zeit. Wir kennen das aus Galater 4, Vers 4. Da kam Gott als Mensch auf die Erde, als die Zeit erfüllt war, zu bestimmten Zeit. Und genauso ist es hier, zu bestimmten Zeit. Das heißt, der Zeitpunkt war genau festgelegt, und zwar vor Grundlegung der Welt, nämlich am 14. Nisan im Jahr 30. Ja, ich habe einen Kalender bei mir im Handy, aber das ist jetzt ein gregorianischer. Wenn ich einen jüdischen Kalender in meinem Handy hätte, dann könnte ich jetzt ganz lange zurückscrollen und dann würde ich irgendwann an diesem Termin ankommen. Das war damals, am 14. Nisan im Jahr 30. Können wir nachlesen, auch in verschiedenen Bibelstellen habe ich mit aufgeschrieben. Muss man jetzt nicht alle erwähnen. Und zwar wurde der Messias nach Daniel 9, 26 vor der Stadt auf Golgatha ausgerottet. Ja, und er wird ausgerottet, heißt es da. Während man in Jerusalem das Passa erging. Ja, eine grausame Ironie. Im Tempel hat man das Passa geschlachtet und vor der Stadt war das eigentliche, das wirkliche Passalamm am Kreuz. Warum legt Paulus Wert darauf, das festzustellen? Er möchte uns sagen, Gott hat alles fest im Griff. Tag und Stunde hat er fest im Griff. Sein Plan läuft genau ab. Da können wir die Uhr nachstellen. Manche Dinge in seinem Plan wissen wir nicht genau. Deswegen kann man dann nicht die Uhr nachstellen. Aber im Großen und Ganzen wissen wir, auf Gott ist Verlass. Petrus sagt in der Pfingstpredigt, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Also diesen nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung. Und im Psalm 3, Vers 9 heißt es, von dem Herrn ist die Errettung. Und dann noch Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wer jetzt vielleicht denkt, Jan, der predigt ja immer nur, wir können nichts machen, also mache ich auch nichts. Der hat das ein bisschen falsch verstanden. Wir sind geschaffen worden zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen. Wir sollen schon was machen, aber wir erkaufen uns nicht unser Heil im Himmel damit, sondern das ist uns bereitet worden. Vers 6 ist die Begründung für diese Kette von 4 bis 5. Und Vers 5, 7, 8 und 9 ist die Erklärung dieser Begründung von Vers 6. Nein, Entschuldigung, Vers 5 kann ja nicht vorher kommen. Also Vers 7, 8 und 9 ist die Begründung für Vers 6 und 10 bindet dann den Sack zu. Und die ganzen Verse 7 bis 11, die klopfen unsere Heilsgewissheit fest. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter oder für das Gute, habe ich vorhin erwähnt, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Und die Frage ist dann, wer mag schon überhaupt sterben? Niemand von uns mag jetzt sterben. Manche sehen sich vielleicht nach der Ewigkeit, aber nach dem Übergang reißt sich keiner von uns. Wer mag überhaupt sterben? Und wenn es schon kaum einen jemanden gibt, der für einen Gerechten oder für das Gute stirbt, wo findet man dann jemanden, der für einen Sünder stirbt? Und dann auch nicht nur für einen, sondern für alle. Und dann auch noch als Sündloser. Das ist völlig abartig. Vers 7 treibt es auf die Spitze, um zu zeigen, wie einzigartig der freiwillige Tod Jesus ist. Das ist Liebe, wie Gott sie versteht. Diese Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Und was meint ihr wohl, was diese Liebe alles erreichen kann, wenn wir sie zum Zuge kommen lassen? Ich habe das ein bisschen nach meiner Art ein bisschen anders ausgedrückt, ein bisschen versucht auf den Punkt zu bringen. Ja, der Mensch ist wie ein Pups, er stinkt eine kurze Zeit und dann ist er weg. Aber Gott macht uns zu einem ewigen Wohlgeruch vor dem Vater und den Menschen. Das ist der Unterschied. Vers 8, eine größere Liebe kann es nicht geben, als dass der Sündlose für Sünder stirbt. Hat jemand was gefragt? Hörte sie eben sagen. Es gab und gibt in allen Zeiten nichts Vergleichbares. So etwas ist nur einmal geschehen und hat einen ewigen Wert. Und indem Paulus jetzt hier zwei Situationen miteinander vergleicht, möchte er uns zeigen, um wie viel sicherer wir jetzt in Gottes Armen sind. In Vers 8 waren wir kraftlose, gottlose, eklige Sünder, fern von Gott, zum Gericht aufbewahrt. Nichts hat uns vor der ewigen Verdammnis retten können. Außer der ewige, gerechte, sündlose Sohn Gottes, der hierfür seine himmlische Heimat verlassen musste. Und ich rate euch das, lest einmal Philipper 2, die ersten Verse. Ja, diese Karriereleiter, 7 Stufen vom Himmel bis in den Tod. Und dann die 7 Stufen vom Tod auch wieder bis in den Himmel. Besser kann man es nicht beschreiben. Um als Mensch für uns dahingegeben zu werden, musste er ja Mensch werden. Einen größeren Gegensatz und etwas Ungerechteres gibt es nicht. Der unumschränkte Gottessohn wurde gegen seine göttliche Natur ganz Mensch. Und er, der selbst das Leben ist, erlitt gegen seine Natur den Tod. Das geht eigentlich gar nicht. Aber es ist so gewesen. Und Vers 9, wenn Jesus Christus so etwas tut, dann ist es umso eher seine Natur, uns jetzt als Gerechtfertigte vor dem Zorn Gottes zu retten. Ja, er rechtfertigt uns und dann trägt er uns auch durch. Wenn es ihm gelang, uns gegen seine Natur den Fängen der Sünde zu entreißen, um wie viel mehr wird es ihm gelingen, uns nach seiner Natur bleibend in seinen Armen zu halten? Und wie sollte er, dem es so große Mühe gekostet hat, uns als Sünder der Sünde zu entreißen, uns als Gerechtfertigte wieder zurückstoßen? In Vers 10 fasst Paulus das alles noch einmal zusammen. Wichtig ist dabei, wir sind versöhnt worden und werden gerettet werden. Erst einmal, dass Gott sich mit den Menschen versöhnt, war dem Judentum völlig fremd und ist auch dem Heidentum völlig fremd. Weil in jeder Religion sich der Mensch mit Gott versöhnen muss. Er muss ja irgendwas bringen, was ihn gnädig stimmt. Ob es im Judentum die Opfer waren, falsch verstanden, ob es im Heidentum irgendwelche guten Taten sind, ja, und so weit müssen wir gar nicht gehen, die katholische Kirche, ganz klar, auch der allgemeine Glauben so der Menschen, ja, der kommt gut, der war ein guter Mensch, der kommt in den Himmel. Blödsinn. Ja, nur wer glaubt, nur wer das für sich in Anspruch nimmt. Also nochmal, Wir sind versöhnt worden und werden gerettet werden. Das ist beides passiv. Passiv in der Vergangenheit, passiv in der Zukunft. Wir waren nicht aktiv. Wir haben zur Kenntnis genommen, was Gott getan hat und tun wird und haben es uns im Glauben lediglich angeeignet. Der Glaube benennt die Wirklichkeit Gottes angesichts derer der Mensch erkennt, dass er nichts hat, auf das er sich berufen kann und dass er sich ganz auf Gottes heilschaffende, souveräne Gnade verlassen muss. Haben wir schon mal gehört, ja? Diese Erkenntnis ist keine menschliche Erkenntnis, sondern sie wird durch das Schöpfungswort Gottes in uns bewirkt. Wir sind Objekte seines souveränen Handelns an uns. Des Menschen Wille ist lediglich in der Lage, dieses Handeln abzulehnen. Das kann er. Oder sich vom Vater ziehen zu lassen. Der Herr Jesus sagt selbst, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist aber der Vater, der zieht. Eines wirkt auf uns vielleicht noch befremdlich. Wieso heißt es hier, wir werden als Versöhnte gerettet? Sind wir es nicht schon? Ja, vielleicht ist einer von euch da mal ins Stolpern gekommen. Sind wir es nicht schon? Ja, wir besitzen eine vollständige Errettung. Sie ist in der Vergangenheit geschehen, sie ist täglich wirksam und sie wird in der Zukunft vollendet. Wir sind errettet von der Schuld der Sünde, wir werden täglich errettet von der Macht der Sünde und am Ende werden wir errettet von der Gegenwart der Sünde. Und so ist diese Rettungstat ein Rettungsprozess, angefangen auf Golgatha und der Herr steht ja täglich für uns ein. Er ist ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben und er ist um unserer Rechtfertigung auferstanden. Und jetzt lebt er in ewig, um für uns vor Gott einzutreten. Das können wir auch nachlesen. Und auf diese Weise werden wir durch sein Leben täglich gerettet und werden so in dieser Welt des Todes bewahrt. Das ist das, was der Herr Jesus in Johannes 17 betet. Bewahre sie durch. Und durch sie hindurchgetragen. Er hält uns in der Gemeinschaft mit ihm, bis wir verherrlicht sind. Ist das nicht eine Verheißung? Er behält uns bei sich, bis wir verherrlicht sind. Auf diese Weise trägt der Vater sein Kind in die ewige Herrlichkeit. Ein Vers haben wir noch, ein Rühmen haben wir noch, das dritte Rühmen. Ja, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und damit wird der Kreis geschlossen, der mit dem ersten Rühmen der Hoffnung der Herrlichkeit begonnen hat. Die Verse 6 und 8 zeigen uns, dass Gott uns das Beste gegeben und das Größte für uns getan hat. Das Ergebnis ist, dass wir das Höchste gewonnen haben. Kein Geschöpf kann Höheres erlangen, als wir erlangt haben. Wir sind sein und er ist unser Gott geworden. Du bist mein und ich bin dein. Und alles durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Versöhnung empfangen, ein Vorgang in der Vergangenheit, aber für die Gegenwart, ja sogar für die Ewigkeit von Bedeutung. Wir rühmen uns Gottes, heißt es hier. Ich nehme mal das, was ich so übersetzt habe. Wir preisen uns glücklich für Rühmen. Also, wir preisen uns glücklich darüber, nicht mehr Feinde, sondern Geliebte zu sein. Wir preisen uns glücklich darüber, dass Gottes Zorn nicht mehr über uns ist, sondern dass sein Wohlgefallen. Wir preisen uns glücklich darüber, dass Gott für uns ist. Wer sollte dann noch gegen uns sein? Wir preisen uns glücklich darüber, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für ihn für uns hingegeben und uns mit ihm alles geschenkt hat. Ja, der Herr Jesus hat alles verloren. Wir haben alles bekommen. Hatten wir heute Morgen in der ersten Stunde. Er ist arm geworden, auf dass wir reich würden. Wir preisen uns glücklich darüber, dass Gott selbst uns rechtfertigt. Wer sollte uns dann noch verdammen gegen Gottes Willen? Wir preisen uns glücklich darüber, dass uns nichts und niemand mehr scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wir rühmen uns seiner ewigen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und diese Liebe hat er in unser Herz ausgegossen. Und wer sich Gottes rühmen kann, ist zur Ruhe gelangt.